Warum lernen wir nicht in unserer Kultur zu meditieren? Meditieren bedeutet für mich, sich zu unterbrechen. Also bestimmte die Gedankenmuster, die Gedankenkonstrukte, die sich hier oben abspielen. Mhm. Und wahrscheinlich sind wir drei, also unterschiedlichen Alters, die wir ja durchaus sind, trotzdem alles Leute, die quasi durch ganz viel Denken zu dem geworden sind, was wir geworden sind. Mhm. So, ja, so ich auch. Denken habe ich gelernt und damit versuchte ich mein Leben zu leben. Ja, vielleicht bis es irgendwann nicht mehr geht.
Herzlich willkommen zum Gefühlsecht Podcast mit
Cisa Trautmann,
Katinka Magnussen und unserem Gast Bernd Schlüter.
Hallo.
Vielen Dank, dass du da bist, Bernd.
Mhm, danke für die Einladung.
Wir kennen uns von einem Abendessen bei einer gemeinsamen Freundin Livia.
Mhm, stimmt.
Du saßt am Kopfende oder am Kopf des Tisches. Ich saß neben dir, ich erinnere das. Und ich weiß, wir waren am Anfang gar nicht so im Gespräch, aber ich war von Anfang an beeindruckt von deinem Energiefeld, wenn ich dir das so spiegeln darf. Und wir haben uns dann im Laufe des Abends unterhalten und du hast erzählt, du bist Pastor. Mhm. Du bist, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, MBSR-Lehrer, du bist Seelsorger. Und an dem Abend, das war kurz bevor du auf eine lange Pilgerreise gegangen bist, wenn ich das richtig erinnere. Du bist, glaube ich, wandern gegangen, kann das sein danach?
Nee, es war so, dass ich vorher, also es war im Oktober, worauf du dich jetzt beziehst, hast mir ja gar nicht gesagt, dass du dich darauf beziehen wolltest. ich war vorher im Sommer pilgern, also im Sommer letzten Jahres, 2019. Und danach bin ich nochmal eine Woche, weil ich sozusagen so viel, als intensiv und wohltuend erlebt habe, nochmal an die Mosel gefahren, auch nochmal pilgern.
Dann war das quasi dazwischen.
Ja.
Wie geht Pastor sein heute? Was machst du? Wie wird man Pastor? Wie ist man Seelsorger?
Hätte ich das gewusst, dass ihr das fragt als erstes, dann
wäre ich
gar nicht gekommen.
Was hast du gedacht, was wir fragen?
Es ist wunderbar, dass ihr diese schwierige Frage stellt. Und warum nicht auch gleich am Anfang? Und ich bin es ja auch. Also ich bin jetzt schon über 60 und das bedeutet, es sind nicht mehr allzu viele Jahre nach. Es ist ja so ein Beruf, wo man quasi in so eine Art Organisation hineinkommt. Und in dieser Organisation Kirche, evangelische Kirche in meinem Fall, evangelisch-lutherische Kirche, lebe ich ja nun schon lange und arbeite da auch schon lange drin. Und wie Pastor heute geht, ist eine gute Frage. Also ich glaube auch nicht, dass ich derjenige bin, der darauf eine letztgültige Antwort hat. Ich kann nur versuchen, das für mich durchzubuchstabieren, wie das so geht. Und ich bin jetzt seit 10 Jahren ungefähr in einer diakonischen Einrichtung hier in Hamburg unterwegs als Seelsorger. Und darüber bin ich sehr froh. Also ich sag mal den Namen dieser Einrichtung jetzt mal nicht. Zur Alten Eichen gehört, gehören 15 Einrichtungen im ganzen Stadtgebiet. Mhm. Und ich bin sozusagen für die Menschen Ansprechpartner, die in diesen Einrichtungen sind. Entweder als Bewohner von Altersheimen oder als Gäste von Tagespflegen oder als Kinder in Kitas oder als Patienten der Diakoniestation oder.
Also du machst in diesem Sinne nicht mehr die Gemeindearbeit oder die Gottesdienstarbeit?
Doch.
Auch noch?
Auch noch. Also wir haben, wenn du so willst, mache ich sehr viele Gottesdienste. Mhm. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben das auch so, wenn ich in die Einrichtung komme, dann denken die immer, jetzt gibt's wieder einen Gottesdienst oder eine Andacht oder so. Finde ich selber überhaupt nicht. Also ich selber habe überhaupt kein Problem, dass das so genannt wird. Finde aber, dass mein Thema ist, Angebote zu machen, Themen anzusetzen, mit denen ich ins Gespräch kommen kann mit den Menschen, die ja dann teilweise auch dementiell verändert sind, die alt sind, die krank sind, was auch immer. Mit Kindern natürlich nicht, die sind das nochmal eine andere Thematik. Mhm. Und das mache ich jetzt schon, wie gesagt, 10 Jahre und freue mich darüber, dass ich das machen kann. Und habe darüber, also über diese letzten 10 Jahre, bin nicht mehr so stark identifiziert mit der Organisation Kirche. Denn die Organisation ist die Organisation ist die Organisation. Mhm, und mit aller Ambivalenz. Also das habe ich auch als ambivalent erlebt in diesen Jahren. Ne? So. Und deswegen bin ich froh, dass ich da so ein Stückchen, also mein Wort ist in der Hinsicht immer deidentifiziert bin. Das kann ich nur allen Menschen empfehlen, nicht zu stark identifiziert zu sein mit einer bestimmten Sache, sondern zu sagen, ja, mag sein, ist wichtig, ist okay, aber nicht zu doll, weil es könnte sein, dass es sozusagen zu irgendwelchen Schwierigkeiten führt und du dann aus dieser überstarken Identifikation rauskommst, rausgekickt wirst.
Und das, von außen.
Ja, oder durch einen Konflikt oder durch irgendetwas Schwieriges oder. Keine Ahnung, wie das Leben so spielt. Mhm. Bei mir ist es so gewesen, dass ich jetzt eben mit der Stelle, mit der ich jetzt bin, sehr zufrieden bin und auch geradezu auch glücklich, weil ich das auch als sehr wohltuend erlebe, das machen zu können, also diese Gespräche zu führen, die ich führe.
Das ist jetzt wahrscheinlich eine Frage, die kommt ein bisschen aus einer anderen Richtung, aber geradezu glücklich. Ist das etwas, was du dir selber gönnst?
Ja, ich glaube ja. Also ich gönne mir zum Beispiel heute dieses schöne Gespräch mit euch beiden. Heute ist ein heißer Tag, 30 Grad. Ich habe Wasser von euch bekommen und habe schon einen zweiten Kaffee hier. Ich glaube, dass das etwas ist, was ich ganz gut kann. Also es mir auch gut gehen lassen. Also im Sinne von mir es selber annehmen, auch gönnen können und auch das schön finden.
War das schon immer so?
Nö, bestimmt nicht. Und da komme ich auch auf etwas, worüber ich gerne sprechen wollte. Ja. Also wir haben ja eben so ein bisschen erzählt, woher denn und so. Ich habe erzählt, ich komme aus dem Kreis Plön und habe jetzt nochmal auch über meinen Werdegang nachgedacht und bin gestern oder vorgestern oder in diversen anderen Gesprächen auf dieses wunderschöne Thema gekommen, Enge und Weite. Mhm. Ja, Enge und Weite. Mhm. Und
was ja auch wieder zur Identifikation passt.
Ja, oder zur Deidentifikation. Also wenn man rauskommt aus einer Enge und dann wieder mehr in die Weite kommen kann. Mhm. Und das ist mir sozusagen widerfahren in den letzten 10 Jahren, also dass ich da mehr wieder in die Weite gekommen bin. Und das finde ich jetzt, also deswegen erzähle ich einfach davon auch, nochmal mit Blick auf meine Kindheit und Jugend, dass da doch eine Menge Enge, ist ja interessant, doch drin war. Yeah. Was man ja aber in der Zeit, also oder ich in der Zeit, in der das so war, auch nicht unbedingt klar hatte. Na, das weißt du ja nicht.
Also wir kennen ja nur das.
Du bist so aufgewachsen, wie du aufgewachsen, in deinem Kontext, du eben auch und so auch ich. Und für mich war damals, als ich so 15, 16, 17 war und als es dann um Studium ging, war diese Spiritualität, also Stichwort Kirche, Kirche ist nicht unbedingt spirituell wegen Institutionen und so, hat aber ja Gott sei Dank auch eine spirituelle Seite und Dimension. Ja. Und die.
Deine Augen leuchten dabei.
Ja. Und die, also ich betone das deswegen auch, um zu differenzieren, ne, zwischen der Institution und dem, was die Institution ja doch mitträgt, mittransportiert. Die brauchte ich damals. Also Studienentscheidung Theologie war, ich muss von irgendwoher Energie kriegen, damit ich überhaupt leben kann.
Wow.
Damit ich existieren kann.
Was haben denn deine Eltern gemacht?
Also
beruflich?
Mein Vater ist Architekt und Bauunternehmer gewesen. Mhm. Der ist vor 2 Jahren verstorben. Und der hätte natürlich sehr gerne gewollt, dass ich das kleine Baugeschäft in Wankendorf übernommen hätte, als Erstgeborener auch noch und so. Und ich brauchte auch wirklich noch, es war auch nicht so leicht, mit ihm in Konflikt zu sein. Mhm. Und dennoch gab es Möglichkeiten für mich, eben nicht diesen Weg, den er für mich gewollt hätte, zu gehen, sondern meinen Weg zu gehen mit allen Irrungen und Wirrungen, die so ein Weg ja auch immer hat, studienmäßig und berufsmäßig dann auch und so weiter und so weiter. Ja, und Stichwort war ja Enge und Weite, also mein Stichwort. Und habe jetzt so im Nachhinein den Eindruck von meiner Biografie, dass mich dieses so, ich entscheide mich für, sagen wir mal jetzt mal, evangelische Theologie, für das, was das so bedeutet. Ja, Altes Testament, Neues Testament, diese Sprachen lernen, praktische Theologie und was alles dazugehört. Das war sozusagen mein Weg, um aus dieser Enge, die ich ja gar nicht weiter benennen konnte, jetzt mag es schon ein bisschen leichter sein, sie zu benennen, rauszukommen in einen weiteren Raum.
War das fast unbewusst?
Nee, ja, das war, glaube ich, so eine Art Lebensimpuls. Mhm. Also élan vital oder so irgendein ein Impuls in mir. Kannst natürlich auch sagen, der Heilige Geist.
Ja.
Ja, also es gibt auch die Möglichkeit, das sozusagen religiös zu konnotieren, ja, zu sagen, oder Gott hat mich geführt, kann ich auch. Aber das finde ich, ist so ein bisschen von oben herab.
Es kam eher aus dir heraus.
Also die Sprache, wie ich das nenne, das musste so sein. Mhm. Es gab für mich kein Vertun und es führte auch zu Konflikten dann. Eine gewisse Zeit. Soweit das überhaupt möglich war, Konflikte waren nicht so zugelassen. Okay. Mhm. Vielleicht kennt ihr das aus ähnlichen Konstellationen. Was aber nicht bedeutete, dass wir uns dann irgendwie überworfen haben. Als ich dann tatsächlich Pastor war, saß mein Vater oft in der zweiten Reihe. So, das schon. Ne? Okay.
Und deine Mutter auch?
Meine Mutter auch, ja. Nee, es geht ja auch jetzt gar nicht so sehr um, es geht also darum, was ist da mein Weg gewesen. Mhm. Und witzigerweise musste ich, das war 1992, da war ich schon gerade von Kiel nach Hamburg gekommen, ins evangelische Zentrum Rissen, weil ich als Beauftragter für Kindergottesdienst, der ich damals war, eine riesige Tagung vorbereiten sollte in Kiel in der Ostseehalle. 5 Tage für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in Sachen Kindergottesdienst, 5000 Leute. Und diese Tagung hatte das Motto, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Mhm. Ja, hört ihr das nochmal, bitteschön? Mhm. Du stellst meine Füße
auf weiten Raum. Ich stelle auf jeden Fall meine Füße überhaupt erstmal auf den Boden gerade.
So, und da ist das Bibelzitat, ne, aus dem Psalm 37, glaube ich, keine Ahnung. Genau, kann ich gar nicht sagen, wo genau. Und dieses Zitat oder dieses Wort finde ich großartig. Mhm. So, und das jetzt hier auch nochmal hier reinzusprechen, finde ich auch gut. Mhm. Und das jetzt so quasi auf mein Leben zu beziehen, ist ja nicht so, dass ich jetzt morgen tot sein möchte, also gar nicht, ne? Fühlt sich auch nicht so an, aber es entwickelt sich immer mehr zu immer mehr weitem Raum. Und das finde ich echt stark. Mhm. Mein Weg dazu war eben die Institution Kirche und die Spiritualität, die ich da kennengelernt habe und bin dann sozusagen auch, habe ich da auch geöffnet und bin durch die Krisen, die ich da hatte, ich habe ja vorhin gesagt, Identifikation und De-Identifikation, also da ist was passiert, da habe ich mir in der Hinsicht Hilfe geholt und habe selber einen sogenannten MBSR-Kurs besucht. Mhm. MBSR heißt Mindfulness-Based Stress Reduction. Mhm. Wunderbar, blödes Wort. Achtsamkeit-basierte Stressreduktion ist nicht übersetzt, ist einfach nur jedes Wort einfach mal aneinandergereiht. Und ein Kollege sagte damals, Bernd, wenn es dir jetzt so schlecht geht, geh doch mal zu so einem MBSR-Kurs. Ist ein 8-Wochen-Kurs. Franziska weiß das, die hat da auch schon mal teilgenommen.
Ja. Mehrfach.
Und 8 Wochen, also jede Woche 2 Stunden. Und ich muss sagen, dass der Mensch, der das vor 40 Jahren begründet hat, das muss in den Ende der 70er Jahre gewesen sein, John Kabat-Zinn, Amerika, Molekularbiologe, dass das ziemlich genial ist von den Elementen, die er da zusammengepackt hat. Das eine ist eben, dass er sagt, es geht darum, Meditation zu lernen. Meditieren in 2 Varianten, Sitzmeditation und Gehmeditation. Es geht darum, den eigenen Körper mehr und mehr wahrzunehmen als dein Fahrzeug, mit dem du hier auf diesem schönen Planeten unterwegs bist. Also Körperübungen. Dann sagt er, es gibt etwas Wunderschönes, das habe ich nun da auch erst kennengelernt. Das nennt er Body Scan. Mhm. Das ist eine innere Reise durch den Körper. Mhm. Und das führt, also im Grunde ist das alles Meditation. Also mittlerweile verstehe ich das so. Also Body Scan und auch Körperübung können auch Meditationen sein und sind im Grunde davon gar nicht zu trennen. Und das vierte Element ist, was sind in deinem Leben stressauslösende Situationen? Oder guck dir mal an, was dir Stress macht. Oder guck dir an, was schwer ist in deinem Leben. Guck dir mal diese Dinge in einigermaßen Entspannung an. Und diese 4 Aspekte sind quasi die Bausteine von MBSR. Fand ich so toll, fand ich so stark.
Und wann hast du das gemacht?
2008, 2009.
Okay. Und war das schon eine größere Welle oder war das jetzt relativ neu?
Also Meditation kannte ich. Also es kann auch sein, dass ich dieses und jenes durchaus kannte. Aber diese Zusammensetzung dieser vier oder dieser Elemente, das fand ich neu. Mhm. Und wenn man das 8 Wochen lang machen soll, ist sozusagen die Hauptaufgabe, mach es mal, nicht nur an diesen Abenden, sondern versuch das auch mal in deinen Alltag hinein zu
bugsieren. Das finde ich immer die Herausforderung. Wie integrierst du das in deinen Alltag?
Genau, das ist die Herausforderung.
Wie integrierst du das in deinen Alltag?
Ja, indem ich es probiere. Mhm. Also ich hatte ja nun das große Glück, mit dem Rad heute Morgen hier zu euch zu fahren.
Ja, eine Stunde, Wahnsinn.
Ja, dreiviertel Stunde. Und das ist im Grunde, mittlerweile ist das natürlich auch eine Meditation. Also jetzt keine Gehmeditation und auch keine Sitzmeditation. Nennen wir das jetzt mal Fahrradmeditation.
Was? Ja, versuch das mal genauer zu beschreiben.
Ja.
Also weil du hast ja Geschwindigkeit. Also was ich zum Beispiel jetzt aus deinem Kurs erinnere, was ich erst wahnsinnig anstrengend fand, war diese Gehmeditation, dieses ganz langsame Gehen, dass du eigentlich für einen Schritt kannst du dir eine Minute nehmen. Und das ist auch nicht schwierig, weil wir so schnell sind und weil wir denken, es muss alles auch so schnell sein. Mhm. Also was ist meditativ an deinem Fahrradfahren? Du musst dich ja tierisch konzentrieren auf den Verkehr, auf alles Mögliche. Also ich habe, glaube ich, eine Idee, was du meinst, aber kannst du das irgendwie beschreiben?
Ja, ich kann es unabhängig vom Fahrrad fahren. Ich kann es auf Fahrrad fahren, ich kann es auf Gehmeditation, aber auch auf Sitzmeditation, egal, also beziehen oder auf Pilgern. Vielleicht können wir ja nachher noch ein bisschen
Klar,
über Pilgern
unbedingt, sprechen. Unbedingt.
Da denke ich, also wenn ich jetzt das darüber anfange zu sprechen, muss ich schon schmunzeln, weil ich denke, wieso habe ich das nicht als 5-Jähriger oder als 12-Jähriger, was weiß ich, in der Schule oder in der Kirche gelernt? Warum lernen wir das nicht? Ja. Also warum lernen wir nicht in unserer Kultur zu meditieren? Meditieren bedeutet für mich, sich zu unterbrechen. Also die Gedankenmuster, die Gedankenkonstrukte, die sich hier oben abspielen. Mhm. Und wahrscheinlich sind wir drei, also unterschiedlichen Alters, die wir ja durchaus sind, trotzdem alles Leute, die quasi durch ganz viel Denken zu dem geworden sind, was wir geworden sind. Ja. So ich auch. Denken habe ich gelernt und damit versuchte ich mein Leben zu leben. Ja, vielleicht bis es irgendwann nicht mehr ging. 35, 40, also Krisen stellen sich ein und so weiter. Und dann zu merken, es gibt auch noch eine Möglichkeit zu sein, ohne zu denken. Wie verrückt ist das denn? Für jemanden wie mich fast unmöglich, zunächst. Dann aber, also durch Erfahrung und durch Praxis, wirklich eine der großen Befreiungen meines Lebens.
Du hast dich, man sieht dir das gerade körperlich an, wenn ich das so sagen darf, du hast dich da echt aus deiner Starre befreit.
Aus der Enge, ja.
Wenn du darüber sprichst, eben bei dem Denken, da wirst du ganz... Ja,
gerne. Also da schlägt ja auch mein Herz und da sind auch meine Impulse und das möchte ich ja auch gerne weitergeben.
Ja, das finde ich eben das Schöne an dem Meditieren oder egal was man macht. Wir sind eben alle so geprägt, auch durch unsere Geschichte, so wie unsere Eltern uns es dann vorgelegt haben nach den Kriegen im Kopf. Das Hirn funktioniert, das reicht. Ja. Also und unterhalb der Unterlippe ist im Grunde Pause, weil das wollen wir alles noch zum Essen und Hören und Sehen. Aber wie geht dann der Weg weiter runter Richtung Körper, weil du eben sagtest, da hängt dein Herz oder also was ist das eben häufig für ein schwieriger Weg, aus dem Kopf in den Körper zu kommen, diese ganzen unterschiedlichen Ebenen, wirklich die Organe, ganz abgesehen von den Füßen, das ist ja auch schon... Ja, von geredet dieses, wie kommen wir auf die Füße, wie kommen wir auf die Erde, weil das Leichteste ist für uns eben in den Kopf zu kommen.
Ja, also in unserer Kultur, also in der westlichen Kultur ist es so, also viele Millionen, hunderte von Millionen Menschen sind davon betroffen, weil sie ja auch nichts anderes kennengelernt haben. Und von daher bin ich also absolut oberdankbar, dass es möglich war und dass ich in meinem Leben auch nochmal in andere Dimensionen kennengelernt habe. Und da war eben dieser Kurs, in dem es mir so schlecht ging, Gold wert. Also wieder neu einen Einstieg zu finden in Sachen Meditation. Und wieder neu bringt mich auf dieses schöne Wort Anfängergeist. Also wirklich immer wieder neu, also auch jeden Tag, jeden Morgen, jede Stunde zu gucken, wie schaffe ich es, dass meine Gedanken mich nicht beherrschen, sondern dass ich eine Möglichkeit habe zu sagen, aha, da ist ja wieder ein Gedanke, meinetwegen, der mich runterzieht. Ja, egal, könnte ich alle nehmen.
Welcher könnte das sein?
Na, ob das mit dem Interview jetzt hier was wird, ne? Das denke ich jetzt gerade nicht, ne? Aber nur als Beispiel. Ja. Also, kennen wir alle. Und dann ist es aber so, dass diese Gedanken so mächtig werden können, dass die wirklich die Oberhand gewinnen. Ja. Und Leute, Menschen, mich auch runterziehen, runterbeugen. So rausnehmen aus ihrem eigentlichen Selbst. Und dafür quasi ein Werkzeug zu haben, dass das nicht geschehen muss. Mhm. Also sich eine Möglichkeit habe, das zu unterbrechen, das finde ich großartig.
Eben über die Achtsamkeit, dazu erkennen oder sich das zu hören. Und was ich auch nochmal gelesen habe gestern über diese MBSR, dieses riesen MBSR-Feld, zu lernen, es nicht zu bewerten. Und da eben anzufangen, sich selbst nicht zu bewerten oder wenn eben mein Monkey Mind kommt und immer wieder diese Gedanken reinwirft, von denen du eben gesprochen hast, die auch nicht zu bewerten, sondern wie geht's dann, die einfach weiterzuschicken oder zu sagen, ach, da bist du ja wieder. Also mache ich es zumindest häufig und dann versuche ich sie wieder rauszuschicken.
Also eine schöne Formulierung, die gerne von Leuten genommen wird, die in meinen Kursen sind, heißt: Dafür stehe ich jetzt nicht zur Verfügung. Dafür stehe ich jetzt nicht zur Verfügung. Mhm. Und Voraussetzung für diesen Satz ist, dass ich überhaupt erstmal wahrnehme, was sich dann in meinem Kopf abspielt, in meinem Verstand aufgebaut hat. Mhm. Oftmals sind das ja sich ständig wiederholende, kreisende Gedanken über Jahre und Jahrzehnte. Ja, das ist unglaublich, also wenn man sich da mal genauer hineinfährt. Und dann zu sagen, also für diese Selbstabwertung stehe ich jetzt nicht zur Verfügung, bedeutet aber, dass ich diese Selbstabwertung erstmal wahrnehme. Mhm. Ja, und so Franziska hat gerade gesagt, also sie nicht zu bewerten, ja, aber zu sagen, nö, möchte ich jetzt nicht. Mhm. Also damit ins Spiel zu kommen. Ein anderes Riesenthema sind natürlich Ängste, also Ängste, mit denen ich unterwegs bin, zu sagen, aha, da ist wieder diese Angst oder jene Angst, keine Ahnung, welche gerade, aber sie wahrzunehmen, so, ah, ist wieder die Angst, ja, möchte ich jetzt nicht. Das bedeutet aber, dass ich was Starkes haben muss, um sozusagen dem etwas entgegensetzen zu können. Das ist traditionell in allen spirituellen Ausrichtungen dieser Welt der eigene Atem, also sich auf den Atem zu beziehen.
Und alle einmal schon mal durchgeatmet.
Und ich bin total im Glück, gerade weil du sprachst vorhin den Tod an, den hatten wir in der letzten Folge. Du sprichst das Atmen an, das wird unsere nächste Folge.
Ach, also, okay. Ja, also wenn über Meditation reden, bedeutet ja auch mal zumindest zu sagen, dass der Atem da ein wichtiges Element ist. Also weil ich dann, also es geht einfach darum, aus meiner Erfahrung jetzt einen anderen Fokus zu setzen. Mhm. Ich komme raus aus meinem Denken und komme sozusagen in meinen Atem. Ich nehme meinen Atem.
Als ein Werkzeug.
Als ein Werkzeug. Gehmeditation sagt, ich nehme mein Gehen wahr. Ich zentriere mich auf meine Füße. Wie war das noch? Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Mhm. Wow. Mhm. Ja, also so. Und dann komme ich allmählich raus. Also mein Verstand sinkt tiefer bis hin in die Füße. Mhm. Beim Fahrradfahren ist es genauso.
Ja, wollte also ich auch nochmal drauf
zurück. Ja, klar. Also genau. Ich wollte dem auch nicht ausweichen.
Nein.
Das ist so die Erfahrung. Also das ist eine beglückende Erfahrung. Einfach loszudüsen, zu gucken, wie komme ich durch den Verkehr. Ich merke, dass ich sozusagen, je länger ich das jetzt mache, auch defensiver werde, weil es anstrengend ist, durch Hamburg Fahrrad zu fahren. Das ist klar, ne? Also muss man schon auch wissen. Aber dennoch, also ich komme hier angenehm leer an und deswegen sagte ich, das sei wie eine Meditation. Mhm. Ja, und dieses zu lernen oder auch weiterzugeben, das finde ich jetzt aller Ehren wert. Und das verknüpfe ich auch mit meinem Beruf. Ne? Also habe ja auch zu tun mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in Burnout sind, die im Stress sind, die dieses und jenes erleiden. Und je länger ich da bin, desto mehr öffnen sich auch sozusagen die Wege zu Mitarbeitenden, also zu Kolleginnen und Kollegen. Und dann üben wir diese Dinge auch in Gesprächen.
Und wie ist das?
Das heißt, es muss nicht unbedingt so ein MBSR-Kurs sein. Das ist sozusagen etwas, was ich auch sonst...
Das sind deine Impulse auch wahrscheinlich, mit denen du eben auch im One-to-One unterwegs bist. Und da fällt mir jetzt ein, wie ist das bei, wenn du mit Kranken als Seelsorger bist, ist das ja auch eine Wahnsinnsmöglichkeit oder ein tolles Werkzeug, dass nicht die Gedanken immer nur um die Krankheit kreisen.
Ja, da haben wir ja nun auch gerade eine nicht leichte Zeit hinter uns in Sachen Corona. Es war so im März, vielleicht auch noch Anfang April, dass wirklich dass es diesen Shutdown gab und auch wirklich niemand mehr außer den Ärzten in die Altersheime durfte. Ja. Auch Angehörige nicht. Ja. Das war echt schlimm. Ja. Also es bedeutet ja auch, dass dann Menschen, die sowieso isoliert sind, die vereinsamt sind, eventuell auch allein sterben müssen. So also da auch keine Begleitung haben. Ne? Und irgendwann hat der Senat hier in Hamburg das ein bisschen, hat die Seelsorge aus meiner Sicht nach oben gebracht und gesagt, hier, Seelsorge darf sein, also das wieder hinein. Ja. Das habe ich dann auch versucht zu nutzen und habe dann einfach Gespräche geführt. Aber oftmals geht es auch gar nicht um Gespräche, sondern einfach nur um Sein, also um Dasein, also um Präsenz, um einfach mal eine Viertelstunde bei jemandem sein und mitatmen und so weiter. Unter Beachtung der Sicherheitsabstände und was weiß ich. Ja.
Was ja auch ein Wahnsinnsthema ist, also dieses sich nicht berühren dürfen.
Wenn jemand am Sterben ist und du darfst ihn eigentlich nicht berühren, das geht eigentlich nicht.
Nee, hast du dich dann daran gehalten?
Nö, also das sollte man auch, da muss man ja auch gucken, was ist jetzt dran, was ist jetzt dran.
Also das ist auch die Eigenverantwortung.
Ja. In der Hinsicht können wir aber auch noch viel, viel nachholen, also an Begleitung. Also weil das wird vielleicht dann in so einer Situation wie jetzt Corona auch nochmal besonders deutlich, wie allein wir unsere älteren Menschen lassen, wenn es ans Sterben geht. Ne? Mhm. Das ist eigentlich undenkbar, finde ich. Das ist wirklich ein Skandal.
Ja.
Und und ich selber kann da ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Dennoch, also zu gucken, was...
Naja, das hat ja einen Ripple-Effekt. Also du erzählst davon... Du setzt Impulse. Ich frage mich, wann war ich das letzte Mal bei meiner Großmutter? Wohnt ein bisschen weiter weg. Frage ich mich, kann ich mir eigentlich hier, ich weiß damals, meine beste Freundin im Studium, die geht zum Beispiel immer zu einem Nachbarn, älteren Herrn und kümmert sich und hilft. So, wie kann ich das nicht hier auch machen?
Ja.
Also du setzt Impulse und die Impulse vervielfachen sich.
Okay, also...
Das meine ich.
Okay, ich meine, ja, ist gut. Also ich höre, was du sagst und meine es auch gar nicht als so eine Art Hoffnungslosigkeit oder so. Aber es ist schon, ist eine harte Zeit gewesen, in der die Menschen waren da, in den Heimen, an die ich jetzt gerade denke. Mhm. Ja. Das heißt, es sind dann höchstens ein Element oder ein Aspekt, der sozusagen in so eine Begegnung hineinkommen kann mit einem alten Menschen, mit einem kranken Menschen, mit einem sterbenden Menschen. Und nicht jetzt, ich kann ja keinen MBSR-Kurs dann.
Nee, aber
das meinst du auch nicht, ne?
Nee, ich empfinde das als größer. Du beschreibst es als klein, dass es nur ein Aspekt ist.
Ja, okay.
Aber ist nicht die Hand nehmen oder einfach die Hand halten, ist nicht das schon... Das Größte, was es überhaupt geht.
Vor allen Dingen, dass wenn du selber eben achtsam bist mit dir, wenn du meditierst, hast du ein anderes Energiefeld, was ja jeder, der mit dir ist, als wohlig empfindet. Mhm. Also, und an der Stelle gebe ich dir recht, du musst manchmal gar nichts sagen. Manchmal nur die Hand halten oder zusammen atmen. Habe ich auch mit meiner Großmutter so gemacht. Fand ich schon wahnsinnig viel.
Ja. Naja, und wir können dann ja auch, also ich selber... finde, dass ich dann auch als Beschenker da rausgehe. Mhm. Also Stichwort Ohnmacht. Ne? also ohne Macht zu sein. Also angesichts des Todes, angesichts einer schweren Erkrankung und angesichts auch von Demenz zu sagen, ich kann einfach nur das wahrnehmen, dass es so ist, dass das ein Teil ist und dass es auch leidvoll ist und dass dieses Leidvolle auch ein Teil unseres Lebens ist. Ich kann dem nicht ausweichen. So, und dann gehe ich mit solchen Gedanken gehe ich dann auch da wieder weiter, ne?
Wie wertvoll,
ja,
was du machst.
Ja. Ja, also das, wie gesagt, das. Deswegen möchte ich nachher auch noch nach Wellingsbüttel.
Ja.
Also weil ich da letzte Woche einen kennengelernt habe, einen Mann, der auch gut dabei ist, sein Leben zu ordnen. Und der auch so ein bisschen als widerborstig da galt oder gilt. Und gehen Sie mal zu dem. Ich sage, ja, mache ich gerne. Dann war ich bei dem und fand das so stark, mit dem ins Gespräch zu kommen, also auch wirklich zu sprechen. Das allein das schon, das ist nämlich eher die Ausnahme. Also, dass man wirklich hier so sprechen kann, sondern oftmals geht das gar nicht mehr. Bei dem sehr. Witzigerweise kam dann auch noch seine Schwiegertochter dazu, die sich einen Keks freute, dass ihr Schwiegervater Besuch vom Pastor hatte, nach dem Motto, vielleicht bringt es ja noch was.
Und du hast den gar nicht als so borstig empfunden?
Nö, ich habe mich gerne mit ihm unterhalten und aber auch so eine Diagnose gehört dann, ja, also kann sein, dass er auch nicht mehr so lange lebt.
Mhm.
Und deswegen möchte ich da wirklich gerne hin. Ich fand ihn wirklich sympathisch.
Mhm.
Sympathisch bedeutet ja mitleiden, ne? Sympathie heißt einfach nur Sym mit und Pathein ist Leiden. Also ich leide mal ein Stück mit. Und das ist, glaube ich, dann auch
der... Ach, lustig, das war mir nicht bewusst.
Nö, das ist ja auch die Aufgabe, also von Seelsorge. Also mit hineingehen oder das mal hören, mitleiden.
Ja, oder auch mitfühlen.
Mitfühlen, klar. Also wollen wir es nicht mal, ja, also ich meine es auch gar nicht so groß.
Mhm.
So einfach mitfühlen, da sein, präsent sein. Vielleicht kann ich auch noch was sagen. Ja, und ja, das macht mir auch Freude. Das finde ich gut. Also das finde ich auch eine große, starke Geschichte, dass diese Institution Kirche das auch ermöglicht, muss man ja auch nochmal sagen. Ne? Also das gibt hier in Hamburg viele, viele Seelsorgestellen, auch jetzt an Krankenhäusern, eine UKE, gar nicht weit weg von hier, Kolleginnen und Kollegen, die da sind und wirklich diesen Job machen.
Schön.
Großartig. Ne?
Ja.
Also in der Corona-Zeit jetzt auch besonders.
Du hast eben das Mitleiden mit den anderen, das Sympathisieren angesprochen. Wer leidet mit dir?
Mit mir? Wie meinst du das?
Ja, weil du hörst ganz vielen Menschen zu und
ja,
spendest, gibst deine Präsenz, gibst deine Energie.
Mhm.
Wer gibt dir Energie und was gibt dir Energie?
Ja, jetzt habe ich dich gut verstanden. Also das bringt mich zunächst nochmal auf diese auf dieses Gegensatzpaar enge Weite, das Gefühl, dass mein Leben da wirklich immer weiter wird, nicht enger, also immer weiter. Und wenn da mal eine Enge kommt, was es durchaus ja gibt, also dann zu gucken, hey, wieso kann diese Begegnung oder das, was ich da gerade habe, wieso macht mich das so eng? Ich bin doch eigentlich in der Weite, steht hier?
Mhm.
Also so, bin lieber in der Weite als in der Enge. So, und das zu leben. Ich habe eben auf dem Rad gedacht, mit jeder Pore und mit all dem, was sozusagen zu mir gehört, atme ich die Energie ein, die Erde, die Sonne, heute wie gesagt 30 Grad, die Bäume, die Schöpfung mir geben.
Also ist ja alles da.
Ist ja alles da. Es ist alles und zwar im Überfluss.
Mhm.
So, es ist im Überfluss da und ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt kann. Das konnte ich mit 25 nicht.
Mhm.
Also da konnte ich das hier nur hier in diesem Bereich vom Kopf.
Genau.
Ah, ist ja interessant und oh, stark und so. Und Jesus, und toll. Aber jetzt hat das sozusagen eine ganz andere, für mich hat das eine ganz andere, ja auch ein Körperbewusstsein.
Und Fülle. Deswegen, also ich fühle die Fülle da auch.
Ja, also deswegen auch eben fand ich jetzt gerade ganz schön, dass ich gesagt habe, mit jeder Pore, davon haben wir eine ganze Menge.
Mhm.
Und sozusagen da zu spüren, wie diese Energie, ja, dass es wirklich einfach nur ein Fingerschnipp ist und ich mich mit dieser Energie wieder verbinden kann. Wenn ich da mal raus bin aus der Energie. Und das ist wirklich, also das tut die Natur, also um das jetzt nochmal zu benennen, wer leidet mit mir oder wer ist mit mir, die Natur tut das, Das tun meine Kinder, machen das auch auf ihre Weise, völlig unterschiedlich. Und viele Menschen, mit denen ich bin, so gibt es ja auch Freundinnen und Freunde und so. Ja, aber das ist wirklich etwas, wo ich das Gefühl habe, Einsamkeit müsste eigentlich gar nicht sein. Also weder für mich noch für andere, weil ja Einsamkeit auch so ein großes Thema ist, also auch von vielen, vielen Millionen Menschen auch in unserem Land, weil ich ja mich mit dem, was mich umgibt, Christen nennen es Schöpfung, mit Recht, kann man gut so sagen, also weil ich mich mit der Energie, mit der Schöpfungsenergie verbinden kann.
Ja, das ist ein großes, großes Thema, finde ich, genau was du beschreibst. Und für mich steht dahinter nicht nur die Offenheit, sondern auch die Möglichkeit, das, was zu mir kommt, auch zu nehmen.
Unbedingt.
Also wenn wir jetzt nochmal über die Poren gehen, also ich würde es auch mit den Zellen benennen. Und das ist, glaube ich, für uns, so wie wir geprägt sind, so wie wir groß geworden sind, so wie unser Land eben ist. Und wir kamen davon, dass alles irgendwie eigentlich im Kopf stattfindet. Und da finde ich einfach dieses MBSR eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, in der eigenen Geschwindigkeit das andere, das Bessere, das, was mich nährt, was mich füttert, das wieder zu lernen, aufzunehmen.
Dafür quasi so ein Sensorium Sensorium zu sensibilisieren.
Ja.
Also genau das ist der Job, finde ich. Mhm. Weil da kommen ja auch Leute, die wirklich Burnout-Erfahrung haben oder die aus einer Erkrankung sind und so weiter und die wirklich eng geworden sind. Und dann die Frage, ja, welche Möglichkeiten gibt es sozusagen, diese Sensoren, über die wir ja Gott sei Dank alle verfügen, also wieder zu öffnen oder wieder zu klären und dann auf diese Weise dir selber ständig die Möglichkeit zu geben, mit Energie in Kontakt zu kommen. Und da gibt es eben, du hast eben das schöne Wort, was hattest du gesagt? Zellulär. Mhm. Zellulär, und dazu fällt mir als anderes schönes Wort ein, sekündlich. Also nicht täglich und nicht stündlich und auch nicht mal minütlich, sondern sekündlich. Also zellulär und sekündlich. Wenn ich jetzt heute an unser Gespräch zurückdenke, möchte ich diese beiden Worte mir merken. Mhm. Es geht wirklich auf die zelluläre Ebene. Und es geht auch nicht darum, das einmal am Tag zu machen, sondern sekündlich. Also ist zumindest das Potenzial ist da.
Als Ziel.
Ja, oder auch aktuell. Ist es auch so, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, sich sofort zu verbinden mit der göttlichen Kraft. Wie immer du sie nennst. Da wollen wir mal offen sein und nicht dogmatisch.
Mhm. Ne? Ja.
Also wie immer du sie nennst, zu verbinden. Und ja, dich von ihr beschenken zu lassen.
Ja.
Das ist mein Glaube. Also Glaube heißt ja eher auch wieder Vertrauen und nicht für Wahrheiten das. Das ist ja eine der großen Schwierigkeiten und der großen Irrtümer, dass Glaube immer oft genannt wird, etwas für Wahrheiten oder so. Nein, es geht um eine Erfahrung. Also und es geht um eine Erfahrung, die wirklich zu machen ist. Das war sozusagen der Clou in meinem Studium, weiß ich jetzt gar nicht, aber in meinem
Lebensstudium.
Christsein, rauszukommen aus so einer Art Gedankengeschichte hin zu einer Erfahrung.
Mhm.
So, und das ist stark. Mhm. Dafür bin ich total dankbar, dass mir das widerfahren ist. Ich habe ja schon gesagt, Kabat-Zinn hat da eine Rolle gespielt, der ja nun gar kein Christ ist, ist Buddhist. Was aber, wenn ich jetzt diese MBSR-Kurse mache, dann mache ich das schon auch in so einem christlichen Kontext. Aber jetzt nicht so aktiv. Also, dass es sein muss,
Ja, aber das schwingt ganz, ganz angenehm mit.
Ja, also dass es sozusagen, dass es erfahrbar sein kann und dann kommt dieses oder jenes. Ich weiß, dass wir am Ende immer singen, schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden.
Mhm.
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. Ist im evangelischen Gesangbuch, ich glaube 610, wunderbar. Mhm. Und das singen wir dann und im Grunde beenden wir damit dann die Stunde. Mhm. Das finde ich gut. Ich wollte gerade noch sagen, ich habe das Glück gehabt, Ich bin jetzt, was haben wir jetzt, 2020, vor 13 Jahren, 2007, den kennenzulernen, den ich denn sozusagen für die letzten Jahre auch als meinen Lehrer betrachte. Das ist ein amerikanischer Franziskaner, Pater, der heißt Richard Rohr, weil er ja Amerikaner ist, aber eben auch gar nicht doll Deutsch spricht. Außer einem Wort, das einzige Wort, was ich von immer auf Deutsch gehört habe, ist Bernd, you are always überpunktlich.
Überpunktlich. Ja, das ist auch der Deutsche.
So war ich ja gar nicht. Ich war 3 Minuten, 5 Minuten zu spät heute.
So.
Bin ich auch gar nicht, bin ich überpünktlich. Aber er meint, das könnte was Deutsches sein.
Das ist auch.
Ja, und der Mensch, der hat mich da sehr geprägt. Also fand ich ganz stark. Also wenn man von dem mal was in die Finger bekommt und was lesen kann.
Was ist denn dein, hast du ein Lieblingsbuch oder ein Einstiegsbuch?
Der Clou ist ja, dass wir Männer es mit der Spiritualität nochmal anders schwer haben als ihr Frauen.
Ach so?
Ja, ist so eine landläufige Erfahrung.
Ja.
Freue mich immer über Männer, die in die Kurse kommen. Keine Ahnung, warum das so ist. Und da hat Richard Rohr hat eben, und da habe ich ihn auch kennengelernt, so eine extra Männerformat entwickelt über 5 Tage. Initiation nennt er das, Männerinitiation. Und daran habe ich teilgenommen vor 13 Jahren und fand das so beeindruckend, dass ich zu ihm gesagt habe, das war in Österreich, Richard, can we do this in Northern Germany too?
Mhm.
Und dann hat er gesagt, make a proposal, burned. Und dann waren Gott sei Dank 10, 12 Männer aus Norddeutschland bei dieser Veranstaltung, 150 Leute. Das ist ja auch schon mal eine gewaltige Energie, die da war. Und wir 10, 12 aus Norddeutschland haben uns dann zusammengesetzt und ein Proposal gemacht und haben dann 2009 den Richard Rohr und 150 Männer am Bramsee gehabt.
Oh.
Bramsee ist da, wo Helmut Schmidt und Loki da immer Urlaub gemacht haben, ihr Sommerhaus hatten.
Da im Schullandheim?
Genau, genau.
Also da war nicht Schmidt, sondern?
Konfirmandenfreizeiten habe ich da mal auch gerne gemacht. Das haben wir dann 2011, 2013 und so weiter gemacht und das gibt's nach wie vor. Und diesen Aspekt, den finde ich also richtig gut, also zu gucken, welche Möglichkeit haben wir Männer sozusagen spirituell uns zu vertiefen. Also über das, worüber ich jetzt rede, da Erfahrungen zu machen. Und das hat Richard zusammengeschrieben, klingt jetzt so despektierlich, zusammengeschrieben. Also das hat er sozusagen mal aufgeschrieben in einem Buch, das heißt jetzt Adam's Return oder Adams Wiederkehr. So heißt es jetzt. Das hatte mal eine sehr blöde deutsche Übersetzung. Das hieß mal endlich Mann werden.
Hoppa.
Okay. Ja, das wollen wir ja gar nicht hören, sowas. Nee. Denn das ist man ja schon sowieso. Also, und das hieß auf Englisch Adam's Return. Und daraus hat er, also das finde ich jetzt, also Adams Wiederkehr, finde ich ganz schön.
Sehr schön.
Ja, das finde ich.
Was würdest du so empfehlen?
Für Leute, die, also für Männer, die jetzt Lust haben, da mal so sich zu vertiefen. Und ansonsten, lass mich kurz überlegen, es gibt ein wunderbares, schönes Buch, toll, das empfehle ich auch gerne, also das heißt auf Deutsch Pure Präsenz von Richard Rohr, das hieß auf Amerikanisch oder Englisch heißt es The Naked Now, das nackte Nun, und daraus hat dann der deutsche Übersetzer Andreas Ebert, Kollege von mir aus München, der hat das, glaube ich, übersetzt. Der hat das also Pure Präsenz übersetzt und es passt auch gut. Das ist ein schönes Buch, um das mit der Meditation, was ich versucht habe zu beschreiben, was da aus meiner Sicht sehr schön beschrieben ist. Also es ist nun für jederlei Geschlecht.
Das mit den Geschlechtern, das hätte ich gerne nochmal. Wieso ist das für uns Frauen? Du hast gesagt, das ist einfacher.
Ich hatte es etwas vorsichtiger formuliert.
Ja.
Ich habe anders schwer gesagt. Anders schwer, mit der Spiritualität in Kontakt zu kommen. Also ich selber würde jetzt sagen, ihr Frauen, also Ihr habt dadurch, dass durch die Möglichkeit, dass ihr Kinder bekommen könnt und dadurch, dass ihr menstruiert, sozusagen nochmal eine andere Schmerz, einen Zugang zum Schmerz. Und ja, und vielleicht auch Leid. Also, ne? Also ich sag mal lieber jetzt Schmerz. Was ich ja dann sozusagen auch dann hier und da auch mal mitbekommen habe. Habe ja selber auch 3 Kinder. War bei den Geburten ja dabei. Und diese Schmerzerfahrung, die ist, also entschuldigt, wenn ich darüber jetzt spreche.
Nee, unbedingt. Das ist
du ja. Hast ja gefragt, deswegen muss ich ja schon antworten. Die bringt dich sozusagen näher an diese
Sensoren.
An die Sensoren und an so etwas wie Spiritualität und wie gehe ich damit um und wie komme ich damit klar und wow, und wie halte ich das aus. Und da können wir Männer leichter durchflutschen. Mhm. Also um das mal so ein bisschen flapsig zu sagen. Deswegen hat es ja in vielen, vielen Kulturen Initiationsriten gegeben. Also meistens für Männer. Wenn einer 14 Jahre alt ist, wird ihm der Zahn ausgeschlagen. Also, oder er muss 5 Tage in die Wildnis und muss da gucken, wie er durchkommt. Oder die Vorhaut wird abgeschnitten. Oder. Ne, lass mich, was das alles so gibt. Das sind ja klassische Initiationsriten. Vielleicht aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe. Und die Frauen brauchen das in der Wahrnehmung nicht, weil die ja per se aufgrund ihrer Natur, ihres Körpers, diese Schmerzerfahrung machen.
Das ist interessant. Mhm. Also wäre ja fast nochmal eine ganz eigene Stunde. Ja,
total.
Wert, wirklich ein Wahnsinnsthema.
Ja, weil für jetzt habe ich mir eben noch aufgeschrieben, du hast bei dem Richard Rohr gesagt, er hat was niedergeschrieben. Du hast ja auch was niedergeschrieben. Oder schreibst oder.
Oh, stimmt.
Wir sollten auch zu deinem,
ich wollte gerade sagen,
jetzt, wo du sagst.
Ja, aktuellen Lieblingsthema.
Ja, kommen. Also gar nicht deswegen, aber du hast, also A, war das ja tatsächlich, das hat mich an dem Abend, an dem wir uns getroffen haben, bei Livia sehr fasziniert, dass du vom Pilgern gesprochen hast. Ich hatte da bis dato nie drüber nachgedacht und du machst das ja sehr aktiv und du hast, glaube ich, auch ein Buch geschrieben oder schreibst eins.
Ja, ich warte noch auf den Verlag, der das jetzt haben will. Da habe ich jetzt eine
Absage. An alle Verlage.
Oder bitte. Alle, die irgendwie Kontakt zu Verlagen haben.
Egal, also gucken wir mal, was das sein kann. Also ich hatte letztes Jahr eine Sabbatzeit, also 3 Monate Sabbatical. Bin ich sehr froh, dass ich das noch in Anspruch genommen habe. Und bin dann einfach hier in Hamburg losgelaufen. Auf diesem Jakobsweg, der interessanterweise hier vorne an der Elbe bei uns vorbeigeht.
Das hast du erzählt. Du bist hast gestartet in einem, ich erinnere das, in einem, du bist irgendwie übers Alte, das ist ja das alte Land.
Ja, ich komme dann erstmal nach Wedel, also ich bin dann erst noch in Rissen, also es geht in Rissen vorbei und dann eben über die Landesgrenze rüber nach Wedel und da gibt es eine Fähre, also die Schulau, altes Land und ja, genau die. Und da habe ich dann eben, bin ich 5 Wochen unterwegs gewesen und habe da Erfahrungen gemacht, von denen ich gar nicht geglaubt hätte, dass ich solche Erfahrungen machen kann. Also es ist wirklich ein eigenes Thema, also wunderbar. Jetzt muss ich mir überlegen, was jetzt gerade oben aufliegt. Also zum Beispiel diese eine Geschichte, da hatte ich gerade den Mittellandkanal überquert und es war vor einem Jahr ziemlich heiß. Vielleicht erinnert ihr das, 40 Grad, gab es ein paar Tage, die so richtig heiß waren. Und ich war ziemlich erschöpft, kam ich in einen Ort und gehe da so und denke, oh, jetzt hier irgendwo um 19 Uhr Quartier haben, wäre ganz schön. Und dann kommt von hinten so ein Auto angefahren und stellt sich quer über den Bürgersteig rüber. Und der Fahrer kurbelt da die Scheibe runter und sagt, brauchen Sie eine Pilgerherberge? Ich sage, woher wissen Sie das? Naja, Sie sehen so aus und auch der Rucksack und so. Ich sage, ja, ich wäre gut, eine Pilgerherberge zu finden. Ich habe den Schlüssel fürs Gemeindehaus. Ich kann Ihnen das aufschließen, aber da gibt's keine Dusche. Aber wir haben zu Hause eine Dusche und da können Sie duschen. Und wenn Sie geduscht haben, trinken wir im Garten schönes Bier. Wie finden Sie das? Ich sage, ist großartig. Und so war das dann auch. Und das denkst du, das ist, kannst du dir überhaupt nicht ausdenken. Also diese Begegnung und diese Freundlichkeit dieses Menschen, der da Küster war, ne? Also Küster als Berufsbezeichnung, der hat proaktiv geguckt. Also wer könnte mal hier heute in unser Pilgerherberge
ja, auch so dieses, bleiben? Ich liebe ja diesen Moment, wenn ich etwas in mir habe und schicke das so wie auch immer ins Universum und 3 Sekunden später passiert das.
Manchmal dauert es etwas länger.
Ja, manchmal dauert es länger, manchmal dauert es 3 Jahre oder 30 Jahre oder was auch immer. Manchmal funktioniert es auch nicht, verdammt. Bei Parkplätzen funktioniert es bei mir immer. Oh. Aber das ist doch so ein Geschenk.
Ja. Ja, und noch mehr oder noch, also was ich auch ganz stark fand, muss ich doch noch erzählen, weil es auch was zu tun hat mit unserer, das wusste ich ja in dem letzten Sommer noch gar nicht, mit Corona so ein bisschen. Da war ich in einem Ort namens Werne, nie vorher gehört, also schon in Westfalen, und gehe da zu den, was ist ein Kapuzinerkloster? Das ist ein Kloster. So, und klopfe da an, es ist 5 vor 6, 5 vor 18 Uhr, und die Tür geht auf und ein Mensch fragt, was wollen Sie? Ich sag, ich wollte fragen, ob ich hier eventuell schlafen könnte. Hier in dem Führer sind Sie ja jetzt als Pilgerherberge ausgewiesen. Haben Sie sich vorher angemeldet? Ich sag, nee, habe ich ja gar nicht. Und wenn wir nun keinen Platz hätten, naja, dann würde ich jetzt weitergehen. Aber wir haben einen Platz. Kommen Sie bitte mit ins Pesthaus.
Dankeschön, Papi, für diese Lektion.
Kommen Sie bitte mit ins Pesthaus. Ich sage, wohin? Ja, kommen Sie mal mit. Und dann geht er mit mir durch dieses Kloster, und hinter dem Kloster ist die alte Stadtmauer. Und auf dieser Stadtmauer ist ein Gebäude gebaut, und da geht so eine Stiege hoch, und da sind 3 Zimmer drin. Und das ist ein Haus gewesen, das haben die Brüder gebaut in der Pestzeit. Mhm. Und die Leute, die dann in der Pestzeit geholfen haben, also in der Stadt die Menschen mitversorgt haben, die durften nicht wieder zurück ins Kloster. Die mussten also diese Zeit im Pesthaus leben. Also hatten ein bisschen was schon von dem, was wir jetzt auch kennen.
Ja.
Und das fand ich beeindruckend. Und der Mensch, der so ein bisschen unfreundlich wirkte am Anfang, wir haben es richtig gut gehabt dann miteinander. Also er sagt, naja, Sie können morgen auch zum Frühstück kommen. Und, so. Und da ist unser Garten, wunderschöner Garten. Und ich habe eine wirklich wunderbare Nacht im Pesthaus dann geschlafen. Und das sind jetzt nur so 2 Begegnungen, die ich hatte. Da gibt es noch ein paar mehr.
Gab es negative?
Negative? Nee. Der Witz war dann so, dass als ich dann wieder zu Hause war, habe ich ein Buch von Meister Eckhart in die Hand bekommen. Mhm. Meister Eckhart, mittelalterlicher Mystiker, 1260 geboren, 1328 verstorben. Und habe gedacht, als ich das so las, bin schon in Kirchengeschichte schon mal über Meister Eckhart geprüft worden. Das ist also schon ein paar Jahre her. Und jetzt merkt man einfach auch nochmal, das war damals für mich eine verkopfte Geschichte. Ich habe sozusagen die Prüfungsgeschichte, die habe ich geschafft. Aber ob ich damals was verstanden hatte über Erfahrung, über Meister Eckhart und was das heißt, das sei nochmal sehr dahingestellt. Aber ich hatte jetzt dieses Buch in die Hand gekriegt und habe dann gelesen und meine Erfahrung und hatte das Gefühl, dieser Mensch, der beschreibt ganz viel von den Dingen, die ich erlebt habe während der Pilgerfahrt. Mhm. Er sagt zum Beispiel, du musst sozusagen in die Abgeschiedenheit gehen, um überhaupt Gott erfahren zu können. Stichwort Abgeschiedenheit. Das ist, er muss einer gewesen sein, der sozusagen auch Worte auf Deutsch neu gefunden hat. Abgeschiedenheit ist so ein Meister Eckhart-Wort.
Wie geht Abgeschiedenheit heute?
Das ist genau der Punkt. Also, und das ist aber das, was ich bei meinem Pilgern erlebt habe. Erlebt, erfahren, ekstatisch erfahren. Ich gehe also ekstatisch mit all dem. Ja? Also es ist wie so eine Art Geschenk des Universums, das zu erfahren. Ich gehe und gehe und gehe und gehe und bin jemand, der das auch total gerne macht. Also auch, ich mache das gerne. Also ich schwitze dann auch gerne und werde Lehrer und Lehrer und Lehrer und Lehrer. Und ich glaube,
schwitzt im wahrsten Sinne des Wortes alles raus.
Raus. Und ich glaube, das ist, und habe das Gefühl, das ist das mit der Abgeschiedenheit. Es kann ja sein, dass Eckhart das nochmal anders gemeint hat.
Auch für dich ist es
das. Aber für mich war es dann. Vor allen Dingen führte es auch dazu, dass ich 2-3 Mal gar keine Lust hatte, wieder unter Menschen zu gehen. Und es war ja auch nun wirklich ein warmer Sommer und mir dann einfach einen Schlafplatz im Walde gesucht habe. Also in der Abgeschiedenheit. Also einfach, ich hatte keine Isomatte, aber ich hatte meinen Schlafsack dabei und habe mich dann da einfach hingelegt. Da fühlt man sich dann auch etwas abgeschieden. Nur als ein Beispiel. Also dafür, also ich lese dieses Wort abgeschieden und denke, wow, das habe ich ja erlebt. So. Und was geschieht dann, wenn ich sozusagen in diese Leere komme? Dann bin ich offen für ganz andere Begegnungen, Visionen, Träume, ja, was auch immer.
Also ich frage mich jetzt, wenn ich jetzt pilgern würde oder losgehen würde, weil das finde ich schon beim Meditieren manchmal schwierig, dass ich dann tut mir mein Knie weh oder dann tut mir...
Stimmt,
jetzt so, und dann bin ich irgendwie irre und denke an irgendwas anderes. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe meinen Rucksack dabei und lauf. Also ich würde mir schon morgens um 9, wenn ich losgehen würde, keine Ahnung, wann die Zeit wäre, würde ich mir schon Gedanken machen, Gott, wo schlafe ich denn heute Abend? Also und wenn ich dann nichts finde und ist dir das... fremd?
Ja,
oder
ja.
Der Rucksack drückt oder scheiße, ich kriege eine Blase.
Das wäre mir auch total fremd, ehrlich gesagt.
Ah,
glaube ich.
Das nee. Mit dem
mit dem Platz, weil irgendwie wird es schon dann gehen.
Ja, also die Erfahrung war eben, dass es immer ging. Mhm. Und die Male, wo es nicht ging, ging es auch. mit dem Draußensein. Ne? Mhm. Also es, wie gesagt, das war aber bei dem Wetter auch die Gefahr. Also das habe ich nicht als Gefahr erlebt. Ne? Aber da gibt es unterschiedliche Typen.
Ja.
Also für mich gehört das, also für mich ist das genussvoll. Also das hat etwas mit Reiz zu tun, zu gucken, oh, was wird sein? Wo werde ich heute Abend sein? Finde ich großartig, also diese Vorstellung.
Und kommt nicht jeder auch an seine eigene Grenze?
Sicher.
Ne? Also jeder mit seinem Thema dann, also ich erinnere das
vom... Wo war deine Grenze?
Ja, zum Vision Quest, wo ich irgendwie 4 Tage in der Wüste in Kalifornien war und für mich war vorher total klar, ich brauche ein Zelt. Also man konnte aussuchen, wie man da jetzt irgendwie übernachtet, aber aufgrund von Skorpionen und allerlei anderem Getier habe ich gedacht, für mich wäre, glaube ich, ein Zelt gut. Mhm. Also da muss jeder ja so für sich...
Als ich in Arizona in meine Vision Quest war und in meinem Erdloch lag, und es war wirklich ein Erdloch, es war ein bisschen unheimlich war, diese Myriaden von Fledermäusen, die dann in dieser Dämmerungszeit so kamen und über mich so rüber
wischten. An der Stelle muss ich leider sagen, also macht eure Reisen, ich bin raus.
Und ich fühlte mich dann, ich war völlig erschöpft. Ich hatte vorher auch eine Klapperschlange gesehen, aber es war weit weg und fühlte mich so sicher. Also das Wort dafür ist ja heute leider safe. Ich war so safe, ey. Also da in meiner Grube. Ich habe da geschlafen und jetzt kommt eine biblische Konnotation, wie in Abrahams Schoß. Ja.
Mutter Erde auch, ne?
Also mir konnte nichts geschehen. Mhm. Und als ich, also so war das Gefühl, also nicht eine Kopfgeschichte. Und dann machte ich am nächsten Morgen zur Dämmerung die Augen auf und war in diesen verrückten John Wayne-Felsen, wo wirklich die rot ja sind, ja, also als wäre John G. Wayne gerade vorbeigeritten. Die Sonne beschien diese roten Felsen, also geil, vor mir. Ja. Und ich fühlte mich wie Adam. Und Adam ist einmal der Name Adam, aber es heißt einfach nur der Erdling. Also ich war da wirklich in so einer Mulde drin und guckte auf diese irren Felsen, also diese so und fühlte mich wie ein Erdling. Mhm. Und mir nichts kann schiefgehen, nichts, absolut überhaupt nichts. Es gab dann was ich 2 Stunden später sollte die Session sein, wo sich die Leute trafen. Ich glaube, ich bin eine halbe Stunde zu spät gekommen. Es war mir sowas von egal. Mhm. Ich hatte ja meine Erfahrung. Ne? Also diese Erfahrung, die kannst du ja mit nichts ersetzen. Das ist großartig. Also sich selber als Erdling fühlen zu dürfen in Arizona. Das hatte ich vorher, aber das ist 2010 oder sowas gewesen. Mhm. Damit bin ich ja, das habe ich ja sozusagen in mir, dass mir, dass so etwas geschieht, also oder auch nicht geschieht, es geschieht nichts. Und selbst wenn, also mein Schwierigstes waren tatsächlich die Blasen, die sich an meinen Füßen bildeten. Das war schon eine harte Nummer, die dann aber Gott sei Dank irgendwann auch wieder abfielen. Also
da läufst du dann drüber weg, ne? Also
ja, es gibt ja diese Blasenpflaster, die sind ja auch super.
Okay.
So, und die tust du dann da drüber und dann ging es weiter. Ich war jetzt ja mit dem Rad 14 Tage unterwegs und habe dann eine Pilgerin getroffen, die echt akute Blasennöte hatte. Und da habe ich auch gedacht, oh Mann, das ist auch eine harte Nummer. Also es tut weh und die Frage ist, wie kann es weitergehen? Ja.
Aber die konntest du immer dir beantworten.
Einmal bin ich, wie gesagt, 3 Tage, was heißt wie gesagt, habe ich noch gar nicht gesagt. Okay. Ich war in einem Klosterhotel. Das war ein Kloster gewesen und es ist dann zu einem Hotel umgebaut worden. Das war, als es wirklich diese 40 Grad hatte und ich merkte, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich kann nicht mehr und ich bleibe hier mal 2 Nächte. Habe ich gemacht und es war toll. Und da ist sozusagen auch die Idee geboren, diese verrückten Geschichten, die ich erlebt habe, und ich habe noch ein bisschen mehr erlebt, aufzuschreiben und daraus was zu machen. Also was ich daraus gemacht habe, war 3 Vorträge hier in Hamburg, in 3 Kirchengemeinden, von hier bis Trier. Und wie Meister Eckhart, 500 Kilometer auf dem Jakobsweg in Deutschland. Und wie Meister Eckhart beim Verstehen hilft. Das gab Veranstalter, die sagten, ja, muss das mit dem Meister Eckhart denn noch sein? Ich sage, ja, es muss unbedingt sein. Für mich, weil das sonst ein Verlust wäre. Also jetzt sozusagen nur so einen Reisebericht oder so zu geben, das wäre es nicht gewesen. Also ich wollte schon, also das ist ja komischerweise so, egal womit ich jetzt gerade unterwegs bin, das kriegt immer diese spirituelle Weitung. Und da bin ich total glücklich drüber. Das ist offenbar bei mir so. Und dann, dann habe ich jetzt, als es so Corona-mäßig wurde, habe ich mich einfach diszipliniert und hingesetzt und das alles mal aufgeschrieben.
Also wie eine Art Tagebuch oder wonach hast du es gegliedert?
Wie ein Roman.
Ach so.
Also ein Roman, also ein Mensch geht los und findet in einer Pilgerherberge einen Zettel mit Meister Eckhart-Aussprüchen. Hat natürlich gar keine Ahnung und so, dieser Mensch. Und dann geht er mit diesem Zettel weiter und jeden Tag nimmt er sich einen Ausspruch vor und geht dann diesen Tag mit dem. Und der macht dann so Erfahrungen. So, man lernt dieses und jenes. Ich finde es super.
Super.
Als es fertig war, dachte ich, sag mal, hast du aber echt eine gute Idee gehabt. Jetzt gilt es nur noch dafür, andere Leute zu finden, die sagen, ja, das könnten wir drucken. Also ich weiß nicht, also Eigenverlag habe ich auch schon mal gemacht. Das finde ich ein bisschen mühevoll.
Aber ich würde es einfach so losschicken.
Schicken wir mal los.
Wie der Schlafplatz, der die Scheibe runtergemacht hat, der Küster.
Ja.
Also, wie hättest du es gerne? Das finde ich, machen wir jetzt mal hier.
Wie hättest du es gerne?
Wie hättest du es gerne?
Wie jetzt?
Dein Buch mit welchem, oder ja, wie stellst du es dir vor, dass es für dich am besten wird?
Also der Vortrag an sich, der war schon toll. Ich habe den gerne gehabt. Ich kann auch gerne nochmal, also wenn jemand sagt, komm, mach mal bei mir, bei uns. Also ich brauche ja sozusagen dann aber quasi einen Ort, wo man es machen kann. Dann mache ich das gerne. Also auch mit dieser spirituellen Offenheit, die da drin ist.
Weite.
Weite ist, finde ich, ein gutes Wort gerade. Als ich das geschrieben habe, ich habe auch natürlich mit meinem Handy gar keine tollen Fotos, also qualitativ tolle Fotos, aber es sind oft Fotos da drin, die so eine Art Tiefendimension haben, die dann nur in dem Moment eine Rolle spielen. Ich habe zum Beispiel, bin ich da durch so einen Wald gelaufen und es lag ganz viel abgeschältes Holz da, nur die Rinde. So, Gefühl, das ist genau mein Gefühl, ich werde hier völlig abgeschält. So, dafür jetzt so ein Foto, davon ein Foto und das dann in diesen Text mit hinein. Vielleicht 10, vielleicht 15, vielleicht 20 höchstens, wenn überhaupt. Also kein Bildband oder so, aber diese Geschichte, die ich da schreibe, klar sind da die Sätze von Meister Eckhart auch drin, ne? Gar keine Frage. Und dann eben vielleicht ein paar Fotos. Das ist ein schönes Buch. Und es wäre ein Buch für Menschen, die sagen, sag mal, hat das eigentlich Sinn, sich spirituell auf die Suche zu machen? Fragezeichen. Und kann man dieses Buch nehmen und sagen, hier, guck mal, lies mal das hier.
Ja, überhaupt auch, wenn man, also wenn ich jetzt überlegen würde, ich könnte jetzt mal lospilgern. Dann fangen wir alle erstmal an, irgendwie zu googeln, Bücher uns anzuschauen oder Vorträge. Ja. Das würde ich mir jetzt so vorstellen.
Ja, wobei ich habe dann selber witzigerweise kurz vor diesem Shutdown so einen Vortrag besucht, wo eine Frau, die über Xing witzigerweise unterwegs war, einen Vortrag gehalten hat über das Pilgern. Und ich hatte ja meine schon gehalten. Und die hat einfach nur erzählt, mit welcher physischen Anstrengung sie 40 bis 60 Kilometer am Tag gehen konnte. Also hat einfach nur sowas erzählt. Mhm. Und ich selber saß da und fand das langweilig. Also weil sie sich überhaupt nicht, also so eine Dimension von ich verbinde mich oder ich habe dieses und jenes. Es war physisch interessant. Also auch das, was sie so konnte.
Na gut, wie man körperlich an die Grenzen gehen kann. So.
Genau, aber das tue ich. Also dieses Leerwerden, also das ist ja im Grunde dann aber schon eine Deutung. Also dieses körperlich an die Grenzen gehen spielt da ja auch eine Rolle, auch für mich. Aber dieses Leerwerden, was dann geschieht, eröffnet gleich wieder so viel. Mhm. Und das war, habe ich so da nicht gehört, also vorsichtig gesagt jetzt mal, also war einfach ein ganz anderer Vortrag. Und deswegen müsste man sagen, ja, also mein Vortrag würde immer in diese Richtung gehen. Ne? Mhm. Soweit?
Ich glaube, wir könnten noch für Stunden weitermachen. Aber wir wollen dich auch nicht von Wellingsbüttel aufhalten.
Nee, da fahre ich auch noch hin. Das mache ich auf jeden Fall.
Cesar, magst du unser...
Wir haben immer ein Ritual am Ende. Wir räuchern mit amerikanischem Salbei. Mm. Und du hast die Möglichkeit, etwas ins Feuer zu geben oder in die Glut, was du hier lassen möchtest.
Ach, wie schön.
Ja.
Brennt die Kerze denn noch oder ist sie ausgegangen? Nee,
die Kerze brennt, aber wir haben auch unsere Streichhölzer. Hier haben wir da.
Okay. Soll ich das sagen oder soll ich das nur fühlen?
Alles möglichst.
Gerne aber alles aussprechen. Ist für unsere Zuhörer, glaube ich, ganz schön immer.
Okay. Ja, das Ritual, was du jetzt machst, ist mir auch wohl vertraut. Ja, also kenne ich ja wohl. Haben wir ja auch über Amerika eben schon ein bisschen gesprochen und über Arizona sogar. Mhm. Also ich lasse, tu ins Feuer all diese Dinge, die eng machen. Die eng machen. Und freue mich jetzt, diesen wunderbaren Wohlgeruch zu riechen, der auch quasi verbindet mit all dem, was uns umgibt. Ja, und das nicht wieder zu vergessen. Dankeschön.
Sehr gerne.
Jetzt merke ich, dass du Schamanin bist. Mhm. Also, Engel ins Feuer.
Ich nehme vielen Dank, Bernd Schüter, für deine Zeit.
Gerne. Danke für die Möglichkeit.
Und wir verlinken deine Bücher, die du genannt hast, und deine Quellen. Und sind gespannt, was da als nächstes passiert.
Okay.
Vielen Dank.
Danke.